SRF 3.
Mäßige Schwitzen bei uns. Morgen wird es recht sonnig und 24 bis 28 Grad warm. Am Mikrofon Daniel Hubacher. Und jetzt die wichtigsten Nachrichten der letzten Stunden. Die hat Roman Metzer-Salmer.
Der amerikanische Präsident Obama hat während seines Aufenthalts in Südafrika das Gefängnis besucht, in dem Nelson Mandela viele Jahre inhaftiert war. Der US-Präsident und seine Familie besuchten auch den Steinbruch, in dem Mandela zusammen mit anderen Anti-Apartheid-Aktivisten arbeiten musste. Nelson Mandela war 1990 aus der Haft entlassen und 4 Jahre später zum ersten schwarzen Präsidenten Südafrikas gewählt worden. Der 94-Jährige liegt derzeit schwerkrank im Spital. US-Außenminister John Kerry sprach nach dem jüngsten Treffen mit Palästinenser-Präsident Abbas und Israels Ministerpräsident Netanyahu von echten Fortschritten. Er habe in den vergangenen Tagen positive und sehr wichtige Gespräche geführt, aber es gebe noch einige Dinge, an denen gearbeitet werden müsse. Auch der palästinensische Chefunterhändler sprach von Fortschritten, einen wirklichen Durchbruch habe es aber nicht gegeben. Kerry bemüht sich seit Monaten, Netanyahu und Abbas nach fast 3 Jahren Eiszeit wieder an den Verhandlungstisch zu bringen. Abbas verlangt unter anderem, den Bau neuer jüdischer Siedlungen zu stoppen und palästinensische Gefangene freizulassen. Israel ist aber nur zu Gesprächen ohne Vorbedingungen bereit. Der Vorschlag des Bundesrats, Volksinitiativen vor dem Sammeln von Unterschriften inhaltlich zu prüfen, ist in der Vernehmlassung auf viel Skepsis gestoßen. CVP und SP begrüßen die inhaltliche Prüfung, bezweifeln aber, ob damit Konflikte verhindert werden können, wie es sie bei der Umsetzung der Minarett-, Verwahrungs- oder Ausschaffungsinitiative gab. SVP, FDP und Grüne lehnen den Vorschlag ab. Einzig die BDP spricht von zielführenden Massnahmen. In Irland hat sich der ehemalige Chef der Anglo-Irish Bank entschuldigt für Witze, die er über die finanzielle Hilfe der EU gemacht hat. Er könne sein Verhalten nicht mehr rückgängig machen, sagte David Drum der Sunday Business Post. Aber er könne sich bei allen entschuldigen, die er beleidigt habe. Drum und andere Bankmanager hatten auch Deutschland als größten Geldgeber ins Lächerliche gezogen. Die Anglo-Irish Bank und 2 weitere irische Banken wurden mittlerweile aufgelöst. Das kostete die irischen Steuerzahler rund 30 Milliarden Euro. Der russische Präsident Putin hat ein umstrittenes Homosexuellengesetz unterzeichnet. Dieses verbietet sogenannte Homosexuellenpropaganda. Wer im Beisein von Kindern oder Jugendlichen über Homosexualität spricht, riskiert künftig Geldstrafen von bis zu 100.000 Rubel, das sind umgerechnet fast 3.000 Franken. Auch Ausländer und Organisationen können bestraft werden. Bürgerrechtler kritisieren, das neue Gesetz schüre Hass gegen Schwule und Lesben. Das Wetter. Morgen Montag ist es zuerst in der ganzen Schweiz sonnig. Am Nachmittag und Abend gibt es über den Bergen und im Süden Quellwolken und lokale Regengüsse. Es wird 24 bis 28 Grad warm.
Info 3 Abend.
Seit Tagen bereitet sich Ägypten auf die heutige Großdemonstration vor. Tausende Gegner der islamistischen Regierung treffen auf tausende Anhänger der Regierung von Präsident Mursi. Der aus dem arabischen Frühling bekannte Tahrirplatz wird wieder zum Schauplatz von Massenprotesten und das am Jahrestag der Amtseinsetzung von Präsident Mursi. In Ägypten brodelt es gewaltig. Ich bin jetzt verbunden mit unserem Nahost-Korrespondenten Philipp Scholkmann. Philipp Scholkmann, wie ist denn die Lage zurzeit in Kairo?
Es sind bereits Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende auf den Straßen in Kairo und in vielen Provinzen. Weiters am stärksten mobilisiert haben die Morsi-Gegner, die ja ihre Demonstrationen heute als Signal für den Sturz des Präsidenten verstehen. Aber es sind auch Islamisten zur Verteidigung Morsis gekommen. Bis jetzt demonstrieren beide Seiten getrennt und friedlich.
Präsident Mursi ist vor einem Jahr demokratisch gewählt worden. Eine Mehrheit wollte ihn als Präsidenten. Sind denn jetzt in diesem Jahr auch frühere Mursi-Wähler zu Mursi-Gegner geworden oder ist die Opposition einfach stärker geworden?
Die Mehrheit der Stimmenden wollte ihn damals als Präsidenten. Die Opposition sagt, wir haben mit einer landesweiten Unterschriftenkampagne inzwischen mehr Voten gegen ihn gesammelt, als damals für ihn stimmten, nämlich über 20 Millionen. Und das gibt uns das Recht, sagen Sie, jetzt seinen Rücktritt zu verlangen. Aber zu Ihrer Frage näher hin, ich habe in den letzten Wochen viele Leute getroffen in Kairo und Umgebung, die sagten, sie hätten für Mursi gestimmt damals, aber seien nun schwer enttäuscht, weil alles teurer werde, die Kriminalität steige, weil er keines seiner Versprechen gehalten habe. Es gibt also viele, die sich offensichtlich abgewendet haben. Und die Opposition hat da einen Nerv getroffen mit ihrer Unterschriftenkampagne und den Demonstrationen heute. Sie bündelt gewissermaßen diese Wut. Aber man darf sich nicht täuschen, sie ist deswegen nicht geeinter als zuvor.
Die Demonstranten, also die Opposition, die verlangt den Rücktritt Mursis. Wird er gehen müssen?
Die Leute auf dem Tahrir und auch vor dem Präsidentenpalast wünschten sich das und sagen, wir bleiben so lange, bis er tatsächlich zurücktritt. Mursi selbst schließt das völlig aus und verweist auf sein Recht als der demokratisch gewählte Präsident Ägyptens. Und der Rest ist im Moment einfach völlige Spekulation.
Und hätten denn die Demonstranten einen Wunschkandidaten für dieses Amt?
Sie wollten, dass der Chef des Verfassungsgerichts eine Art Übergangsregierung leiten würde, bis eine neue Verfassung geschrieben sei und neue Wahlen stattfinden würden. Aber in ihren eigenen Reihen gibt es noch immer keinen Anführer, der das Land wirklich begeistern könnte.
Sie haben vorhin gesagt, die Demonstranten und die Protestierenden, also auf beiden Seiten, das sei friedlich bis jetzt. Problematisch würde es, wenn die Armee eingreift. Wie verhält sie sich zurzeit?
Sie ist überall präsent an den strategisch wichtigen Plätzen in der Hauptstadt und auch in den Provinzen, hält sich aber bis jetzt zurück. Die Armeeführung hat aber klar gewarnt, sie werde nicht tatenlos zusehen, wenn die Gewalt eskalieren würde.
Also hoffen wir, dass das gut ausgeht heute Abend. Besten Dank für diese Information. Das war Philipp Scholkmann aus Beirut.
Info 3 Abend.
Im legendären Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro wird heute Abend das Endspiel beim Confederations Cup ausgetragen. Für Brasilien wird's der Wunschfinal, Gastgeber Brasilien gegen Weltmeister Spanien. Rund 70.000 Zuschauer werden zum Stadion pilgern. Aber es werden heute auch wieder tausende Nicht-Fußballfans in Rio und anderen Städten Brasiliens auf die Straßen gehen, um gegen Misswirtschaft und Korruption anzukämpfen. Heute wird sich die Wut auch um das Fußballstadion drehen. Denn gleich neben dem Maracanã wird ein Schulhaus abgebrochen, um mehr Parkplätze für das Stadion zu schaffen. Ulrich Achermann war vor Ort.
Kinder tollen vor der Friedenreichschule herum. Doch mit dem ausgelassenen Spielen ist bald Schluss. Ausgerechnet dem Fußball zuliebe soll sie weichen. Raquel schickt ihre beiden Töchter auf die Friedenreichschule. Sie gilt als die viertbeste Schule im Bundesstaat Rio de Janeiro und braucht selbst den Vergleich mit Privatschulen nicht zu scheuen. Eine Ausnahme im sonst katastrophal schlechten öffentlichen Schulwesen. Raquel lebt in einem Armenviertel gleich in der Nähe des heute luxuriösen Maracanã-Stadions. Sie ist frustriert und zornig. Dass die Schule dicht gemacht werde, zeige ihr einmal mehr, wie viel in diesem Land verkehrt laufe.
Aqui está tudo errado. Esse país é país injusto. Só beneficia aqueles que têm poder. Os que não têm.
Brasilien ist unerträglich ungerecht, sagt sie mit Blick aufs neue Maracanã. Die Renovierung der legendären Fußballarena hat über 600 Millionen Dollar Steuergelder verschlungen. Dann wurde sie dem reichsten Brasilianer zur Bewirtschaftung überlassen. Die Mächtigen schauen nur für sich, ärgert sich Raquel. Das gewöhnliche Volk vergessen sie. Und obendrein beschweren sie sich über die vielen Kriminellen. Dabei haben die doch schon als Kinder nie eine Chance bekommen.
Mas a questão não é mudar de local, a questão é que vai se desestruturar uma cre. Muitos professores não vão querer ir.
Raquel empört sich darüber, dass zwei mächtige Instanzen wie Brasiliens Regierung und der Weltfußballverband FIFA die Schule zugunsten von Parkplätzen weghaben wollen und das einfach so durchsetzen. Einen Seufzer stößt auch Cristóvão Buarque aus, wenn er sich zum Thema öffentliche Bildung äußert.
Apenas um terço dos brasileiros.
Zwei von drei jungen Brasilianern machen gerade noch die Primarschule fertig. Nur jeder Dritte absolviert die Sekundarschule, zieht er Bilanz. Die öffentlichen Schulen bereiten die jungen Brasilianer viel zu schlecht auf das Leben und den Arbeitsalltag vor. Die Schüler seien schwach in Mathematik und verstünden nicht einmal die einfachsten Texte, sagt Buarque. Geld, um das Bildungswesen zu reformieren, hatte Brasilien in den letzten 10 Jahren genug. Doch ein solides Bildungswesen setzt jahrzehntelange Investitionen voraus. Einen so langen Atem hat die seit 2003 regierende Arbeiterpartei nicht, ganz im Gegensatz zu ihrem Bekenntnis zu sozialen Veränderungen. Die Bildungsreform ließen die Staatspräsidenten Lula da Silva und Dilma Rousseff links liegen. Dagegen waren und sind sie auf die schnelle politische Rendite aus, auf Wirtschaftswachstum, auf wachsenden Wohlstand, auf starken Konsum und natürlich auf die eigene Wiederwahl.
Die Reportage aus Rio de Janeiro, das war Ulrich Achermann. Und das war Info 3 News und Hintergründe zu diesem letzten Tag des Monats Juni. Online gibt's die Sendung unter srf.ch. Im Studio heute Daniel Hubacher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.